Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. Hallo und herzlich willkommen zur Radio Tux Magazin September-Ausgabe 2012. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Die Blätter werden gelb, es wird nebelig und kühler. Der Herbst steht vor der Tür. Damit euch aber dennoch ein bisschen warm ums Herz wird, haben wir auch diesen Monat wieder ein paar schöne Themen für euch zusammengestellt. In diesem Sinne wollen wir uns auch gerne bei euch, also unserer Community, bedanken. Denn ohne euch wären viele der Beiträge, die wir bisher publiziert haben, nicht möglich gewesen. Vielen Dank an dieser Stelle von der gesamten Redaktion an euch. Beginnen wollen wir an dieser Stelle nun mit zwei Tooltips, die euch der Leszek rausgesucht hat.
Manchmal gibt es ja auch sehr spannende und sehr interessante Dokumentationen auf öffentlich-rechtlichen Sendern. Allerdings laufen die meist zu Unzeiten, irgendwas spät in der Nacht oder halt auf irgendwelchen Spartensendern, die man unter Umständen gar nicht empfangen kann, wie zum Beispiel ZDF Info oder ZDF Neo. Um diese dann doch noch anschauen zu können, bieten diese öffentlich-rechtlichen Sender oder die einzelnen TV-Sender eben die Möglichkeit, mithilfe der Mediathek darauf zuzugreifen. Allerdings herrscht ja besonders in Deutschland das Problem, dass nach 2 Wochen dedupliziert werden muss. Und es kann dann im schlimmsten Fall sein, dass eben das spannende Video, was man sich vielleicht anschauen wollte, was man verpasst hat, dann eben nicht mehr online ist und man es sich nicht mehr anschauen kann und man irgendwie auf eine Wiederholung irgendwann mal im TV setzen muss, wenn es überhaupt irgendwann mal wiederholt wird. Aus diesem Grunde gibt es einige interessante Tools und eines dieser Tools, das möchte ich euch jetzt in diesem Tooltip vorstellen, das nennt sich Mediathek View und es macht genauso das, was der Name auch sagt, es erlaubt einem, die ja eingestellten Dokumentationen oder Videos aus der Mediathek anzuschauen, aber noch eine ganze Menge mehr. Denn es bietet ja eine native GUI, könnte man sagen, also eine native Oberfläche, die jetzt in Java geschrieben ist. Das liegt nicht jedem, aber es macht eben seinen Job und man kann halt auch ohne, dass man beispielsweise einen Flash Player installiert hat oder einen sehr aktuellen modernen Webbrowser mit HTML5 Standard hat, kann man eben diese Dokumentationen auch direkt in dem VLC oder im M-Player anschauen. Außerdem bietet dieses Mediathek-View-Tool auch die Möglichkeit, diese Dokumentation direkt aufzuzeichnen, was sehr nett ist, was es auch automatisch im Hintergrund machen kann, so dass man zum Beispiel dann, wenn man beispielsweise was Interessantes gefunden hat, sagen kann, okay, bevor man arbeiten geht oder sowas, lad mir die und die und die Sachen runter und dann, wenn ich abends Zeit habe dafür, dann schaue ich mir das dann etwas genauer an oder über die Woche verteilt schaue ich mir das dann etwas genauer an. Dazu werden eben 2 Media Player unterstützt. Das sind zum einen der VLC und dann zum anderen noch der M-Player. Die sollten ja auch plattformübergreifend funktionieren. Da das Programm ja, wie gesagt, in Java geschrieben ist, ist es halt eben unter Windows, Mac und Linux lauffähig und bietet eine ganze Menge an Funktionen, muss man ganz ehrlich sagen. Es bietet nämlich auch die Möglichkeit, eine Senderliste oder eine Liste von Sendungen herunterzuladen, direkt vom Hersteller selber, also von den Mediatheken herausgefiltert im Grunde genommen, mit Veröffentlichungsdatum, mit der kompletten Zeit, die so eine Dokumentation gebraucht hat, mit dem Sender. Man kann also eben nach Sender zum Beispiel filtern. Aber nicht nur nach Sender kann man filtern, sondern man kann sogar nach Themen filtern. Und da gibt es ja eine ganze Menge an interessanten Themen, die mal auftauchen und auftreten. Und so hat man auch die Möglichkeit, eben durch diesen ganzen Wust an Dokumentationen, der rausgekommen ist, vielleicht mal so ein bisschen Überblick zu gewinnen. Und ich finde das sogar teilweise viel besser als das, was in den Mediatheken selber angeboten wird zur Filterung von Videos, weil da ist ja meistens schon so viel drin, dass man so ein bisschen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen kann. Und das wird mithilfe dieses Tools auch sehr, sehr gut gemacht. Natürlich gibt es auch eine Titelsuche und es gibt natürlich auch ein paar Extras, die noch mit eingebaut sind. Beispielsweise ist auch eine Möglichkeit, Abos Abonnements im Grunde genommen zu starten, sind auch mit dabei. Dazu kann man halt eben bestimmte wieder auftretende Sendungen halt abonnieren. Aber natürlich auch der gute alte Podcast, der kann auch abonniert werden. Das heißt, das Mediathek-View-Programm besitzt auch die Möglichkeit, Podcasts hinzuzufügen und dann Podcasts herunterzuladen und sogar zu durchsuchen, wie beispielsweise auf der Webseite podstar.de, was so eines der größten deutschen Portale ist, was Podcasts angeht. Da lässt sich auch sehr, sehr gut suchen, ein Titel, aber es lässt sich auch wieder nach Themen das Ganze filtern. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, sehr, sehr gut integriert. Und ich denke, dieses Mediathek View ist ein sehr, sehr nettes Tool für die Leute, die eben mal nicht so viel Zeit haben und sich Sachen herunterladen wollen und dann irgendwann genießen wollen, falls sie eben die Zeit dazu finden. Die Integration in die Mediatheken ist eigentlich relativ gut gelungen. Man kann auch Filme importieren aus einer Datei beispielsweise, aus einer ZIP-Datei oder aus einer ganz normalen Filmdatei, eben MP4, AVI-Datei, MPEG-Dateien. Oder man kann sogar URLs hinzufügen und mit ein bisschen Glück, das funktioniert nicht bei allen URLs, wie ich rausgefunden habe, schafft es aber auch Mediathek View, diese URLs zu importieren und dann einem auch die Möglichkeit zu bieten, diesen Film dann auch herunterzuladen. Insgesamt also ein sehr, sehr spannendes, sehr, sehr gutes Tool, wie ich finde. Es gibt die Möglichkeit, die Filmlisten direkt zu speichern, die Möglichkeit, diese Filmlisten aktuell zu halten, also jederzeit von ARD, ZDF und so weiter herunterzuladen. Interessant sind auch die Angebote vielleicht fürs deutschsprachige Ausland, also die Schweiz wird unterstützt mit dem SF und SF Podcast. Österreich wird unterstützt mit dem ORF und Arte gibt es halt in Deutsch und in Französisch, was vielleicht für einige auch wichtig sein kann. Ansonsten werden im deutschsprachigen Raum ARD, ARD Podcast, ZDF, Arte, Dreisat, SWR, MDR und WDR angeboten. Und man kann natürlich weitere Abonnements hinzufügen oder weitere Mediatheken hinzufügen und mit ein bisschen Glück funktionieren die dann auch. Es gibt also eine Liste, die es einem erlaubt, halt weitere URLs hinzuzufügen. Oder es gibt ja auch im Internet einige Community-Projekte, die eben solche Listen zusammenstellen, wo man die Streams direkt auf die Streams drauf zugreifen kann. Und das wird halt auch mithilfe dieser Community-Listen kann das gepflegt werden bzw. erweitert werden, das ganze Programm. Ein sehr, sehr schönes Programm, auch wenn mir ja Java-Programme optisch nicht so sehr gefallen, aber es erfüllt seinen Zweck und funktioniert relativ gut. Ich habe das Aufzeichnen mit VLC ausprobiert, das klappt im Hintergrund, verbraucht fast gar nichts an Prozessorleistung und das Gleiche gilt auch für den M-Player. Und es gibt auch eine Möglichkeit, falls das alles versagt, unter Linux zumindest, auch das Aufzeichnen mithilve des Programmes FLV Streamer, die es dann einem erlaubt, dann das Programm herunterzuladen. Ein sehr schönes Programm, kann ich nur empfehlen. Und ja, das war's für diesen Tooltip zu Mediathek View. Kommen wir nun zu einem Tooltip, der ja eher was für die Profiliga gedacht ist. Es handelt sich nämlich um den E-Mail-Client Matt. Und Matt ist ein Programm, das ausschließlich über die Konsole, über das Terminal bedient wird. Allerdings trotzdem in Sachen E-Mail und in Sachen Funktionsweise fast so gut ist wie die grafischen E-Mail-Clients. Es bietet eben die Möglichkeit, über IMAP zum Beispiel E-Mail-Konten einzubinden. Das Gleiche gilt natürlich auch für POP3. Es gibt Support für PGP oder GPG und verschiedene MIME-Typen, also RFC 2015 wird unterstützt. MIME-Support allgemein wird unterstützt, das heißt, der encodete Header einer E-Mail wird unterstützt. Es gibt Message-Threading-Optionen, sodass zum Beispiel eine E-Mail und mehrere Diskussionen unter dieser E-Mail zu einem bestimmten Bereich, also wenn mehrere Antwortspielchen da bei einer E-Mail zustande gekommen sind, werden die unter einem Thread zusammengefasst und man kann sich das dann nochmal genau im Detail anschauen. Es gibt natürlich auch Farb-Support, weil das Ganze natürlich auf der Konsole läuft, ist es natürlich manchmal gerade bei vielen E-Mails vielleicht sehr, sehr hilfreich, dass man die unterschiedlich einfärbt, damit man dann einen besseren Überblick gewinnen kann. Es gibt eine komplette Kontrolle des Headers, was ja nicht bei allen E-Mail-Clients auf der grafischen Oberfläche immer zu finden ist. So hat man die Möglichkeit, ganz genau zu kontrollieren, was in den Header reinkommt, was gesendet wird an den E-Mail-Betreiber und was man tatsächlich verschicken möchte. Natürlich funktioniert Matt auch nicht nur mit entfernten E-Mail-Clients oder entfernten E-Mail-Betreibern, Google Mail, Gmx, Web.de, Yahoo und wie sie alle heißen, sondern auch natürlich mit selbst installierten SMTP-Servern oder IMAP-Servern und so weiter und so fort. Sehr schön ist auch, dass man das Programm sehr, sehr gut erweitern und verbessern kann. So gibt es zum Beispiel standardmäßig keinen Editor, um eben E-Mails zu schreiben, sondern man kann sich dort seinen Lieblingseditor einfach einstellen in Matt. Und ich habe zum Beispiel meinen Lieblingseditor Vim dort eingestellt und kann dann ganz einfach mit Syntax-Highlighting und vielem Späßchen mehr und einer Vim-Steuerung dann das Ganze so einstellen, dass ich meine E-Mails vernünftig schreiben kann. Andererseits ist es auch sehr schön, dass Matt auch teilweise Vim-Shortcuts verwendet, sodass eben Leute, die mit Vim sich so ein bisschen auskennen, dann auch den passenden E-Mail-Client dann gefunden haben. Natürlich könnt ihr auch jedes andere Textverarbeitungsprogramm dort nehmen, was es erlaubt, halt ganz normale Texte zu öffnen und dann eben E-Mails dadurch schreiben, was natürlich auch sehr nett ist, wenn man zum Beispiel im Leafpad oder in Genie oder was oder in Kate dann seine E-Mails schreiben kann. Es gibt Erweiterungssupport, der so weit geht, dass man beispielsweise auch extra Programme mit einbinden kann, wie URL-View, die einem erlauben, dann URLs, die in einer E-Mail sich befinden, dann auch im Webbrowser aufzurufen, was natürlich auch sehr, sehr nett ist, gerade bei in der heutigen Zeit, wo ja vermehrt es immer darauf ankommt, dass HTML-Mails rausgeschickt werden und dass Links dort eingefügt werden, die man dann anklicken muss, damit man die E-Mail eigentlich erst vernünftig lesen kann. Es gibt Delivery Status Notifications, also DSN, also man kann dann herausfinden, wurde irgendwie die E-Mail versendet oder nicht. Das ist also mit eingebaut. Es gibt die Möglichkeit, mit einem Adressbuch eben Adressen direkt aus den empfangenen E-Mails herauszufiltern und in das Adressbuch hineinzufiltern oder hineinzuschreiben und dann natürlich dann beim Erstellen neuer E-Mails auf dieses Adressbuch zurückzugreifen. Es gibt die Möglichkeit, mehrere Benachrichtigungen zu taggen und in verschiedene Kategorien reinzupacken. Man kann Benachrichtigungen auch sortieren in verschiedene Ordner. Es gibt die Möglichkeit, natürlich mehrere Accounts einzurichten, POP3, IMAP gemischt und so weiter und so fort und die beispielsweise zu synchronisieren auf ein Verzeichnis im Dateisystem. Vielleicht auch eine Besonderheit, dass man eben im Dateisystem selber dann auch einen Mail-Ordner sich erstellen kann und dann direkt auf die Inbox oder auf die jeweiligen Nachrichten dann zugreifen kann, falls man den möchte. Außerdem gibt es auch Support für Rechtschreibkorrekturen. Dazu wird natürlich dann auch wieder Aspel benutzt, die Bibliothek zur Rechtschreibekorrektur im Grunde genommen für die verschiedenen Sprachen. Und es gibt eine ganze Menge mehr an Funktionsweisen und an Updates und an Skripten, die man mit einfügen kann in Matt. Man kann das User Interface frei gestalten. Man kann es also so einrichten, wie man es gerade möchte. Und es gibt sehr, sehr nette Artikel auch auf verschiedenen Wiki-Seiten, die einem ganz genau zeigen, was man alles einrichten muss für Matt, damit man mit Matt vernünftig umgehen kann. Das Schönste an Matt finde ich, dass man auch einen relativ schnellen, entfernten Zugriff auf dieses System hat. So kann ich zum Beispiel mit meinem Smartphone, wenn ich da keine E-Mails empfangen möchte, sagen oder keine E-Mails empfangen kann, aus irgendwelchen Gründen, sagen, dass ich dann über einen SSH-Tunnel in einem Terminal dann auf meinen Heim-PC zugreife. Und das klappt dann auch relativ schnell, weil ja Matt ein Konsolenprogramm ist und Konsolenprogramme dann nicht unbedingt eine grafische Oberfläche benötigen, sondern wunderbar in einem Terminal dann auch lauffähig sind und man dann eben auf die verschiedenen E-Mails zugreifen kann und das Ganze bedienen kann. Bedient wird das, wie gesagt, natürlich hauptsächlich mit der Tastatur. Mausbedienung ist gar nicht vorgesehen. Vielleicht auch ein Vorteil für die Leute, die eben viel mit der Tastatur arbeiten, die beispielsweise dann doch eher auch Fenstermanager einsetzen, die eben für die Tastatur vorausgesetzt sind, damit man eben nicht umgreifen muss, zur Maus greifen muss oder so. Da macht es dann durchaus Sinn, beispielsweise Matt einzusetzen. Matt kann natürlich auch mit Fetchmail und mit Procmail zusammenarbeiten und man kann das auch auf dem Server einrichten, falls man das Ganze möchte. Und wer mehr erfahren möchte zu Matt, dem sei gesagt, wir werden Links dranhängen zu Matt, auch zur, glaube ich, zur deutschsprachigen Ubuntu-User-Seite, die das in einem Wiki sehr, sehr gut beschreiben, wie so die erste Einrichtung vielleicht geht, wie man mehrere Konten einrichten kann und was so die sinnvollsten Einstellungen sind, die es in Matt gibt. Da gibt es eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten, wo man sich natürlich auch in der Manpage schlau machen kann. Matt, ein sehr, sehr solider, ein sehr, sehr gutes, ein sehr, sehr feines, ein sehr, sehr altes, aber doch immer noch sehr aktuelles E-Mail-Programm, was ich nur empfehlen kann. Here I am, I know I'm not as you planned. Because I'm no knight and I'm no prince. But I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony. Won't you open up the doors? Won't you open up the doors? Yeah, yeah. Inside your heart, inside your mind. What makes you laugh, what makes you cry? Oh, I just wanna see what's inside. There you are, so resistant with your heart on guard. But I'm persistent, no, I'm not giving up. No, I'm not giving in, so much to lose. So much to me, yeah, yeah, oh yeah. I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh, what makes you cry? Oh, I like to think that this battle could be won. Let's sing with girls in the form of your words, the shape of your tongue. I aim for you, but I miss the mark. I miss the mark. I miss your heart. I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh? What makes you laugh? I just wanna see what's inside, inside your heart, inside your mind. What makes you laugh? What makes you cry? Oh, I just wanna see what's inside, what's inside, what's inside. Nah, nah, nah.
Das war What's Inside von Michael McEachern, freie Musik, die ihr bei Jamendo.com herunterladen könnt und sollt. Linux ist tot, lang lebe Linux. Diese Worte hört jeder Linux-Kenner jedes Jahr. Es geht im Endeffekt darum, dass sich Linux auf dem Desktop nie so wirklich durchsetzen konnte. Auch Miguel de Icaza, damaliger Mitbegründer der GNOME-Desktop-Umgebung, ist von dieser Einstellung überzeugt. Sebastian hat sich deshalb mit ein paar Leuten aus der Community zusammengesetzt und über dieses Thema gesprochen.
Hallo und herzlich willkommen hier im diesmal etwas eng virtuellen Radio Tux Studio, denn wir sind diesmal zu viert. Und ich freue mich, dass wir ganz kurzfristig es geschafft haben, hier Gesprächspartner zu finden. Und zwar sind das unabhängig von der alphabetischen Reihenfolge von oben nach unten auf meiner Liste Danny. Hallo Danny.
Hallo.
Janek.
Hallo.
Und Dirk, hallo Dirk.
Hallo, hier ist der Dirk.
Und diese Runde hat sich gefunden, weil ich auf Google Plus gefragt habe, ob jemand Lust darauf hat. Und zwar ist ja in letzter Zeit mal wieder dieses Thema hochgekocht, ob denn der Zug für Linux inzwischen abgefahren ist, was Linux auf dem Desktop angeht. Da gab es eine Diskussion, die angefangen hat, weil Miguel de Icaza gesagt hat, das ist so, dass dieser Zug inzwischen vorbei ist. Linux auf dem Desktop ist Geschichte, weil die Kernel-Entwickler das verbockt haben. Da gab es dann alte Sachen, die nicht, die gebrochen wurden und niemand kann sich auf die Interfaces verlassen und was weiß ich nicht alles. Und ich finde, das trifft den Kern nicht so ganz. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute so ein bisschen eine gemischte Gruppe hier haben, eine gemischte Runde. Vielleicht mag jeder von euch mal ganz kurz sagen, wer er ist und was er eigentlich so im Linux-Umfeld tut.
Genau, ich bin der Lenny nochmal. Ich arbeite seit circa 2007 dauerhaft jetzt mit Linux auf Desktop- und auf Server-Ebene zusammen. Ich benutze es halt zu Hause, privat, auf Arbeit. Ich bin Webentwickler, Programmierer, / Mini-Systemadministrator. Betreue dort auch circa 10 Linux-Maschinen und das ist so mein täglich Brot. Ansonsten schraube ich noch hier und da an einigen Open-Source-Projekten ein bisschen mit und ja, guck halt, was noch so geht.
Yannick, was tust du so im Linux-Umfeld?
Ja, also ich bin eigentlich auch eher Webentwickler und Linux ist halt so hobbymäßig dann mein Steckenpferd, mit dem ich mich dann halt freizeitlich beschäftige und ja auch hier und da ein paar Webserver administriere und ich blogge halt auch über Linux unter refininglinux.org und ja, das ist praktisch meine zweite Leidenschaft.
Und Dirk?
Ja, also ich scheine wohl ein ganz normaler Linux-Anwender zu sein. Ich bin 2006 zu Linux rübergegangen, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen Windows-Mist hatte, sich nur um Firewalls und Antivirenprogramme zu kümmern. Immer wieder kamen bei verschiedenen Leuten Probleme, auch unter anderem bei meiner Freundin, und die habe ich dann als erstes mal umgestellt und die ist bisher auch super zufrieden damit.
Moment, du hast das Betriebssystem deiner Freundin umgestellt und nicht die Freundin ausgetauscht.
Genau, ich habe das Betriebssystem ausgetauscht. Ich habe erst einmal im Dualboot, habe ihr Windows draufgelassen und nach einer ganzen Zeit habe ich dann mal gefragt, ich so, und wie oft hast du denn jetzt was, wo, wie gebootet? Und dann sagt sie, ja, das Windows liegt eigentlich irgendwie brach da drauf. Ich kann alles damit machen. Ne? Und dann irgendwann ist sie dann komplett wirklich umgestiegen.
Also ich kann dich beruhigen, du bist nicht der einzige nur Linux-Anwender und nicht Administrator. Das bin ich nämlich im Prinzip auch. Ich bin weder Informatiker noch sonst irgendwas, sondern ich habe Linux irgendwann eingesetzt, weil mir irgendwie 2005 ein Dateisystem im Urlaub abgeraut ist auf dem Laptop und da hatte ich kein Betriebssystem mit und ich wollte im Urlaub aber was machen und habe dann an irgendeinem Kiosk eine OpenSUSE gekauft und habe das einfach mal ausprobiert und war total begeistert und bin dann dabei geblieben, dass ich jetzt zufällig da in einer kleinen mittelständischen Firma, in der ich arbeite, da die IT betreue und da ein kleiner Linux-Server läuft. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was ein großer Linux-Administrator jetzt macht in irgendwelchen Rechenzentren oder ähnlichem. Aber ich finde das Stichwort schon mal gut, und zwar mit dem Umstellen von anderen Betriebssystemen. Ich denke mal, keiner von uns hat mit Linux seinen Einstieg in die Computerwelt gefunden. Bei mir war es irgendwie MS-DOS und dann hinterher so Windows für Workgroups und ein bisschen Windows 95, 98, schlag mich tot. Und bis zu diesem entscheidenden Augenblick, dass ich da dieses OpenSUSE, damals noch SUSE normal aufgespielt habe und dass mir das so ein bisschen die Augen geöffnet hat, da habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass es was anderes gibt. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr denn da überhaupt drangekommen, dass ihr gesagt habt, okay, ich mache das jetzt Neugier oder im Studium gefunden oder wie kam das?
Ja, als erstes kam mal so eine Live-CD zum Partitionen erstellen halt ins Spiel. Und wie ich eben schon sagte, irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll, mich nur noch um Firewalls und Antivirenprogramme zu kümmern oder hier so eine Defragmentierung durchlaufen zu lassen. Ja, und habe dann immer wieder mal so zwischendurch in Zeitungen gelesen, ne? Computerbild, sage ich, schmeiß jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal immer mehr gelesen und immer wieder von Ubuntu gehört, wie einfach das dann doch wäre und so weiter und hab's dann einfach ausprobiert. Ne? ISO runtergeladen, gebrannt, den Rechner davon hochgefahren und dann einfach mal so im Live-System ein bisschen rumgespielt.
Das heißt, du hast ganz bewusst Ubuntu wahrgenommen und hast es dann einfach ausprobiert. Weißt du, was der Aha-Effekt war, wo du gesagt hast, oh, geil, warum ist das nicht überall anders auch so?
Ja, so ganz von Anfang an, da fehlt noch ein bisschen SUSE mit dabei. Da müsste ich jetzt aber nochmal genau nachgucken. Ich habe mir irgendwann mal über eBay eine SUSE gekauft mit zwei Büchern dabei. Habe da auch noch richtig Geld für hingelegt. Hatte ein Dual-Boot-System am Laufen. Das Komische daran war aber, jedes Mal, wenn ich SUSE hochgefahren hatte, habe meine Updates gezogen, dann kommt ein Neustart und dann ging nichts mehr. Dann war jedes Mal Netzwerk weg. Irgendwie hatte das mit der Netzwerkkarte nicht hinbekommen. Und dann bin ich weiterhin auf Windows geblieben. Und irgendwann kam dann halt dieser Sprung zu Ubuntu hin. Ich habe halt viel darüber gelesen. Ubuntu Forum, ubuntuusers.de. Und ja, habe es dann einfach mal ausprobiert.
Also ich muss unglaublich Schwein gehabt haben. Bei der erste, ich habe das ja auf diesem Laptop damals installiert. Das ist so ein uralt Ding von Medion. Das hat auch nie richtig Geld gekostet irgendwie. Und damals hat das alles super funktioniert. Und der erste Aha-Effekt, den ich so mit Linux hatte, das war, boah, ich kann jedem Fenster sagen, es soll dauerhaft im Vordergrund bleiben. Das war so dieser Aha-Effekt, wo ich mir gesagt habe, nein, wieso gibt's das nicht überall? Das gibt's bis heute nicht in Windows. Da haben wir gesagt, nein, das muss man haben. Ich kann jedem Fenster, egal welchen, kann ich sagen, bleib immer im Vordergrund. Und diese mehreren Desktops, das hat mich so fasziniert und mir das Leben so einfach gemacht, das war für mich so der Aha-Effekt. Wie sah das bei dir aus, Janek? Gab es bei dir so einen Aha-Effekt und wie bist du zu Linux gekommen?
Ja, also einen Aha-Effekt gab es in der Hinsicht, glaube ich, nicht unbedingt. Also der Fenstermanager ist auch ein wunderbares Feature, das ich unter Windows bis heute vermisse. Bei mir war es auch eigentlich nicht Computerbild, aber irgendeine komische Computerzeitschrift mit irgendeiner OpenSUSE-CD. Die habe ich mal ausprobiert, bin jetzt nicht weit dabei geblieben. Das war, habe es mal ausprobiert und dann habe ich es wieder brach liegen lassen. Und irgendwann habe ich dann nochmal mit Ubuntu weitergemacht. Das war irgendwie Ubuntu 7.10 oder so. Irgendwie noch so eine Version mit dem hübschen Human-Theme von damals. Ich weiß nicht, die Älteren erinnern sich. Und ja, dann bin ich irgendwann dabei geblieben. Ich hatte auch erst Dual Boot und irgendwann habe ich dann gesagt, so, nee, jetzt schmeiße ich das Windows runter, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann bin ich auf Linux umgestiegen. Ich habe es bis heute nicht bereut. Also spätestens, als ich dann die Konsole entdeckt habe und so, da hatte ich dann keine Lust mehr, mit Windows als meinem Hauptsystem zu arbeiten. Ich nutze Windows auch heute noch, aber auch nur, weil ich dann diverse Programme wie Photoshop oder so weiter noch benötige, die einfach und der Wine nicht vernünftig laufen.
Okay. Und Danny, wie hast du zu deinem ersten Linux gefunden?
Oh, das ist ein bisschen umständlich. Ich kann mich düster daran zurückerinnern. Ich hatte ein Praktikum im DVZ, im MV. Und da waren so alte, weise Männer. Und die haben SUSE benutzt in Version, schieß mich tot, 6.0 irgendwas. Und das haben sie mir irgendwann mal in die Hand gedrückt. Damit habe ich dann auch gleich meinen Rechner geschrottet. Das war nicht so schön, weil komplette Unwissenheit halt bei allen möglichen Sachen. Danach wurde es ein bisschen still. Danach habe ich auch sogar auf eBay gegen teures Geld nochmal SUSE gekauft mit Handbüchern und Aufklebern, die ich heute noch habe. Ist auch nicht so richtig gelungen, ist auch wieder eingeschlafen und der richtige Durchbruch bei mir, nenne ich es mal, war für meine IHK-Abschlussprüfung als Fachinformatiker, hatte ich das Projekt halt, einen Groupware-Server einzurichten und das halt mit Debian. So. Und damit wurde der Grundstein gelegt. Ich habe mich mit Debian befasst, fand das super klasse, was da alles ging, auch mit den benannten Killer-Features, Desktop, Fenstermanager und die Fenster im Vordergrund halten und was nicht alles, die schöne neue Welt. Und bin dann auch so langsam vom Dual Boot erstmal angefangen und bin dann so ganz langsam auch Richtung Only Linux gedriftet und Richtung Ubuntu jetzt hin.
Die IHK hat dich also gezwungen, Linux zu benutzen. Das finde ich gut. Ich dachte schon, die haben gar keinen Sinn. Aber sehe ich das richtig, dass jeder von den Anwesenden, also von uns vieren, benutzt Linux auch auf dem Desktop? Ganz normal als Betriebssystem. Wir reden hier nicht von Servern, Webservern oder irgendwas, sondern wir reden von dem System, mit dem wir alle arbeiten und mit dem wir alle zu Hause, naja, mehr oder weniger zurechtkommen.
Sieht so aus, ja.
Ja, absolut. Kommt auch nichts anderes mehr auf die Platte, es sei denn, ich werde dazu gezwungen.
Ja, Dito.
Gibt es einen Grund, dass der Herr Miguel de Icaza da richtig liegen könnte, mit dem, dass das Linux auf dem Desktop gescheitert ist? Gibt es irgendwas, wo ihr wirklich sagt, das geht mit Linux überhaupt nicht?
Ich glaube, es geht gar nicht mal um Machbarkeit, es geht um Marktanteile. Wenn man sich mal anguckt, wo Linux sonst verbreitet ist, das im Serverbereich, überhaupt im professionellen Bereich, hat Linux eigentlich die Nummer eins, ist die Nummer eins in fast allen Bereichen. Selbst in Hollywood wird Linux teilweise eingesetzt. Ich weiß nicht, wie heißt der Avatar, der es wurde ja auch auf Linux geschnitten. Also es ist jetzt nicht so, dass Linux irgendwie beschränkt wäre in der Hinsicht. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass das einfach im Desktop-Bereich nicht angekommen ist, was hauptsächlich daran liegt, dass es einfach nicht vorinstalliert wird. Es gibt kaum Leute, kaum Firmen, die Linux vorinstallieren. Das findet man nur auf Handys, da findet man Android und da ist auch Linux, ja, sofern man Android noch als Linux bezeichnen kann, ja eigentlich auch ganz vorne dabei.
Ja, das mit den vorinstalliert, das kann ich, da stimme ich auch vollkommen mit ein. Ich glaube, Dell hat oder wagt sich immer ab und zu mal dran, bestimmte Notebooks mit Ubuntu vorzuinstallieren. Die kriegt man, glaube ich, aber auch sogar nicht in Deutschland. Die sind eher so für Drittschwellenländer, würde ich es jetzt mal nennen, gedacht. Aber es sind somit die einzigen, denke ich mal, die halt auch wirklich vorinstallieren und halt wirklich spezielle Hardware, Hersteller, würde ich nennen, nicht Hersteller, aber so wie dieses Rockbook, glaube ich, das hatte ja Linux sich mal ganz nett vorgestellt. Also dann auch schon wieder eher Spezialprodukte, die halt nicht wirklich im Auge der Öffentlichkeit sind.
Ja, wenn denn überhaupt ein Ubuntu drauf ist, ist es ja schon mal toll. Ich habe irgendwann mal ein Acer-Notebook gekauft. Da hieß es dann Linux vorinstalliert. Was dann da vorinstalliert war, war irgend so ein Linpus-Linux ohne grafische Oberfläche. Ich weiß nicht, wie man das einem Endanwender andrehen kann.
Sprechen wir hier, zufällig vom IEEPC? Kann das sein?
Ja, dieses Linpus, das war wohl überhaupt die Frischheit
hoch 3. Nein, kein IEEPC, aber irgendein Low-Budget-Notebook.
Okay, weil wir haben auf Arbeit noch zweite Generation IEEPC, glaube ich. Oh, da ist auch so ein mega Krepel-Linux drauf. Irgendwie clicky-bunty, dicke, fette Symbole, kann nix. Und das hat einen natürlich gleich mal den Spaß verdorben. Das haben wir auch gleich platt gemacht und so Sys-Rescue-CD-Image draufgezogen, was dauerhaft bootet.
Das ist aber bei den IEPCs mit Windows nicht anders. Da ist auch so ein abgespecktes XP drauf. Das ist auch kaum zu bedienen.
Warum ist Linux nicht im Desktop-System angekommen? Ja, ich würde sagen, die Macht von Microsoft ist einfach zu groß. Weil sämtliche Firmen hängen da irgendwie dran und die haben da irgendwelche Verträge am Laufen. Ich blick da auch nicht so ganz durch. Mir ist es aber auch egal. Ich brauche auch keinen Mac. Ich würde nie großartig Geld ausgeben für einen Mac. Das ist, finde ich, totaler Schwachsinn.
Also eigentlich hatte ich ja gefragt, was mit Linux vielleicht gar nicht geht. Da sind wir ja schon auf diese vorinstalliert Sache gekommen. Das ist natürlich eine Sache, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass das Linux deutlich verbreiteter wäre, wenn es einfach standardmäßig verbreitet wird. Ich bin mir aber auch auf der anderen Seite nicht ganz so sicher, wo es eigentlich herkommt, dass auf allen möglichen PCs standardmäßig ein Windows installiert wird. Ich glaube, dass da tatsächlich irgendwelche Verträge zwischen den Hardwareherstellern und Microsoft existieren. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Das Lustige ist, dass der Endanwender ja Windows trotzdem mitzahlt und ich glaube, dass trotzdem unterm Strich dort doch mal der Hardwarehersteller oder der Hardwarezusammenschrauber oder wie auch immer man das benennt, tatsächlich noch mal dran verdient. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es ist tatsächlich auch ganz schön schwierig, Hardware zu kaufen, die gar kein Betriebssystem hat. Ich habe vor ein paar Jahren meinem Vater einen Laptop geschenkt zu Weihnachten. Also wir als Familie haben gesagt, okay, es wird Zeit für dich ins Internet zu gehen, wappne dich. Und haben natürlich ein Modell gesucht, das kein Betriebssystem hat, weil zu wappne dich gehört in meiner Meinung nach auch, bitte mach, was du willst. Und zwar musst du nicht über alles nachdenken. Und das bedeutet für mich auch, dass er ich sag mal, mein Vater kennt sich mit Technik sicherlich aus. Der weiß, wie man einen Videorekorder bedient und so weiter und so fort. Er wird niemals Shell-Skripte schreiben, aber ich möchte ihm schon natürlich die Möglichkeit geben, sich im Internet möglichst frei zu bewegen und auch sorgenfrei zu bewegen. Und deshalb war für mich die Entscheidung von vornherein bitte kein Windows, weil sonst muss ich ständig irgendwelchen Support leisten, um dir da irgendwelche Sicherheitsupdates zu installieren, damit dir die nächste Zero-Day-Problem Internet Explorer, die das System versaut. Und deshalb ist da ein Linux draufgekommen. Der ist damit auch total zufrieden. Aber es ist tatsächlich schwierig, Hardware also ohne Betriebssystem zu finden, die dann auch noch einigermaßen ansprechend ist. Und man wird immer ein bisschen komisch angeguckt, wenn man irgendwo fragt, was denn der Laptop bitte ohne Betriebssystem kostet, wenn man das Windows nicht haben möchte. Wie sieht denn das aus mit eurer Erfahrung bei Hardware-Unterstützung von Linux? Das wäre ja auch nochmal so ein Knackpunkt, wo ich sage, vielleicht kommt es deshalb nicht auf den Desktop an, weil Linux einfach keine Treiber hat, um irgendwelche Sachen zu unterstützen.
Nein, Linux hat jede Menge Treiber. Das Problem ist nicht unbedingt Linux, das Problem ist vor allem die Hardware. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Windows Notebook gekauft, schön aus den USA, ein tolles HP-Notebook. Da war ein Windows 7 vorinstalliert. Das lief auch soweit ganz gut. Und jetzt habe ich dann Windows 8 drauf und das läuft genauso scheiße wie jedes andere Linux, was ich da bisher drauf installiert habe. Also diese Hardware ist einfach so an dieses eine System angepasst, was da vorinstalliert ist, dass einfach im Grunde kein anderes Betriebssystem drauf laufen kann. Selbst der Nachfolger von Windows läuft extrem unstabil. Der Treiber für die hybride Grafikkarte, da musste ich mir irgendeinen Treiber aus dem Internet runterladen, weil der Standardtreiber von HP nicht funktioniert. Also ich glaube, es interessiert HP einfach zum Beispiel nicht, was der Anwender vielleicht in Zukunft mit dem Notebook macht. Es wird einfach das System vorinstalliert und dann wird das Teil verkauft.
Ja, da gebe ich auch vollkommen recht. Also, aber aus meiner Sicht ist die Hardware-Situation in manchen Punkten extrem entschärft worden. Also wenn ich da mal jetzt 3, 4, 5 Jahre zurückdenke, und das Wort WLAN und Drucker in den Mund nehmen, ich glaube, dann rollen sich so manchen die Fußnägel hoch. Also ich sehe mich heute noch sitzen, wie ich unter Debian irgendwie den Realtek WLAN-Treiber kompilieren musste und einbinden musste, damit ich vernünftiges WLAN hatte. Also solche Sachen haben sich im Laufe der Zeit schon extrem gebessert. Und ich habe hier einen schicken Dell Studio vor mir. Es war auch schon jetzt drei Jahre alt, aber keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Treibern. Alles ging out of the box. Okay, den ATI-Treiber, den proprietären, musste man halt mal entgegenschmeißen wegen Lüftersteuerung, aber gut, sei es drum. Aber selbst das wird dann ja heutzutage, zumindest unter Ubuntu, ja schon abgenommen. Also nickt man einmal ab, proprietäre Treiber installieren, okay, ja, mach. Auch wenn ich nicht weiß, was es direkt macht, aber ja, mach, wird schon stimmen. Also aus der Richtung, finde ich, hat sich viel getan. Es gibt zwar immer noch das Problem mit extrem neuer Hardware, was wir bei den Dual-Grafikkarten von Nvidia, glaube ich, ganz gut gesehen haben. Aber gut, ich weiß nicht, ob da die Windows-Treiber halt auch dementsprechend viel besser waren, zumindest am Anfang.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen.
Dirk, gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, verdammt, das funktioniert nicht unter Linux? Ist dir da mal irgendwas auf die Füße gefallen?
Also bisher habe ich so keine Probleme gehabt. Hin und wieder mal mit dem Grafiktreiber, Nvidia halt. Aber für meinen Desktop zum Beispiel, den habe ich mir in so einem kleinen Computerladen gekauft, selber zusammengestellt. Damals lief da erst noch Windows drauf. Aber selbst damit habe ich keine Probleme gehabt. Die Grafikkarte habe ich mal von ATI zu Nvidia gewechselt, weil mir das im Forum halt so, weil ich nachgefragt habe, welche Grafikkarte ich da nehmen sollte, ist mir eine empfohlen worden, die ist da immer noch drin und die Kisten laufen. Wo ich jetzt dran sitze, ist ein Lenovo-Laptop, ein 3000N200 und auch damit habe ich so treibermäßig eigentlich keine Probleme. Hin und wieder zickt mal ein bisschen die Grafik, aber keine Probleme soweit.
Bei der Grafikkarte bin ich irgendwann zu Novo gewechselt, weil der offizielle Nvidia-Treiber mein System ständig eingefroren hat. Also manchmal sind die freien Treiber sogar fast noch besser.
Ja, aber was mir jetzt zum Thema geht nicht einfällt, ist halt der gute Drucker, der neben mir steht. Irgendwie Ken Pixma MP550, bin ich der Meinung. Der da hat man überhaupt keinen Spaß, den zum Laufen zu kriegen. Halt auch Treiberproblem. Es gibt zwar Treiber, aber nein, man möchte sie nicht installieren. Nein, man möchte sie wirklich nicht installieren. Und ja, der ist quasi ein Ziegelstein gewesen, bis ich denn oder wir das schöne Programm TurboPrint entdeckt haben, was den Drucker denn auf obskure Art und Weise doch zum Laufen bringt.
Ja, bei dem Drucker zum Beispiel habe ich einen Canon Pixma 3000, glaube ich. Da bin ich auch mal mit TurboPrint dran gewesen. Aber den nutze ich eigentlich eher selten. Ich habe hier noch einen großen Brother-Drucker stehen und der wird sehr gut unterstützt. Und den habe ich auch im Vorhinein recherchiert. Ich achte halt eigentlich drauf, was ich jetzt kaufe. Und deswegen, glaube ich, habe ich weniger Probleme.
Ja, speziell bei Druckern ist es auch wirklich wieder so ein Sell and Forget. Also da werden auch die Windows-Treiber nicht weiter gepflegt. Da wird für jeden Drucker ein eigener Treiber geschrieben und dann wird der veröffentlicht und dann wird er vergessen.
Also mir fallen zu Hardware zwei Anekdoten ein. Und die erste Anekdote ist, dass meine Freundin jetzt endlich nach vielen, vielen, vielen Jahren endlich Ja gesagt hat. Also nicht zu mir, sondern zu Linux auf dem Desktop. Und hat da letzte Woche oder letzten Monat haben wir bei ihr einen Linux mit installiert. Sie hat sich das selber ausgesucht und der erste war der Drucker. Wir haben hier einen Samsung CLP irgendwas stehen. Das ist so ein Farblaserdrucker, wo wahrscheinlich der Drucker mehr weniger kostet als die drei Toner, die da drin sind. Und ich weiß, damals, als ich den angeschafft habe, das war 2008 oder so, da war ich noch im Studium oder noch so nebenbei im Studium und da wollte ich unbedingt einen Laserfarbdrucker haben und da war das noch so, ja, Samsung hat dafür extra Linux-Treiber bereitgestellt, deshalb habe ich den gekauft und das ist mal so ein bisschen schmerzhaft, die zu installieren. Da muss man so irgendwas bei den Krups-Treibern rein installieren und reinkopieren und sowas alles. Und sie schloss das Ding an und es lief. Und das war schon so, okay, dann braucht die schon mal keine Schweißperlen haben. Und dann kam sie irgendwann auf die Idee, sie müsste jetzt mit jemandem einen Google Hangout machen. Und dafür braucht man eine Webcam, das ist sehr zu empfehlen. Und sie hat halt so eine Webcam an ihrem Desktop, die ist so mal günstig bei Amazon erstanden worden und ich habe schon Blut und Wasser geschwitzt, weil das Ding jetzt, und sie steckt rein und es geht. Und da habe ich so echt gedacht, oh, ja, okay, wunderbar. Und dann, um das Druckerproblem auch von der anderen Seite zu sehen, ich habe in der Firma gerade einen Drucker eingerichtet, ein HP OfficeJet 6100 E-Printer, nicht zu verwechseln mit dem Mehrzweckgerät. Das ließ sich unter Windows 7 problemlos installieren. Für Windows 2000 gibt es keine Treiber mehr, obwohl HP ja eigentlich diese Standardtreiber hat, die überall gehen. Da druckt er dann halt keine Farbe. Gut, okay, ist gar kein Problem. Dummerweise gibt es aber auch nicht, wie auf der Webseite eingerichtet und berichtet, Drucker für Windows 2008 Server. Das heißt, es gibt Windows 7 Treiber und es gibt Windows 7 Treiber und es gibt Windows 7 Treiber und damit hat sich die Geschichte unter allen anderen, ich glaube, Windows Vista geht auch noch, unter anderen lässt es sich einfach nicht installieren. Also dieses Treiberproblem, die Treiberhölle, die sich da gerade auftut, die trifft mich in letzter Zeit, zumindest in der Firma, öfter mit Windows tatsächlich als mit Linux, weil bei Linux scheint es so zu sein, wenn der Treiber einmal es bis in den Kernel geschafft hat, wir reden hier also nicht von Drittanbietern, dann ist der in der Regel da drin und wird gut gepflegt und dann tut das. Und bei Windows habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja, wir haben das jetzt für eine Version hier fertig, aber Drucker sind ein Wegwerfproblem. Warum sollten wir das in der nächsten Windows-Version noch unterstützen? Weil das braucht ja keiner mehr.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn der Treiber dann mit der CD zum PC dazukommt, dann hat man im Grunde gar keine Chance mehr, den unter Windows zu updaten. Wobei ich mit einem Drucker auch schon unter Linux gescheitert bin, das muss ich zu meiner Schande gestehen.
Oh, das glaube ich sofort. Also ich glaube nicht, dass jede Hardware unter Linux sofort läuft und dass sie problemlos läuft. Wenn sie allerdings einmal tatsächlich unterstützt wurde von der Community, jetzt nicht von dem Hersteller direkt, Hersteller können ausfallen oder können sagen, sie haben kein Interesse mehr. Und da kann sich ja tatsächlich etwas im Kernel ändern. Das glaube ich schon, dass es dann schwierig wird, das weiter zu supporten. Aber wenn der Hersteller bereit ist und das auch tut, das der Gemeinschaft zu überlassen und das Ding einmal im Kernel landet oder im CAPS landet, im CAPS-Projekt, nicht im Kernel natürlich, sondern im CAPS-Projekt oder ähnlichem. Ich glaube nicht, dass es dann irgendwann mal dazu kommt, dass dieser Drucker irgendwie dann nicht mehr unterstützt wird. So rein vom Gefühl her.
Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich habe das Erlebnis auch vor kurzem gehabt. Ich habe einen Touchscreen angeschafft in der Firma. So einen ganz normalen 17 Zoll LG. Ich habe es auch bei bei Google Plus, glaube ich, gepostet. Und das ist so ein Touchscreen, der halt diesen VGA-Anschluss hat, normal für Bild. Und dann gibt es noch einen USB-Port für das Touchen, also als Eingabegerät. Und es hat unter Linux tatsächlich sofort getan, angeschlossen, juhu, neues Eingabegerät, bitte konfigurier mich und kalibrier mich. Und unter Windows habe ich tatsächlich echt lange gebraucht, bis ich dann verstanden habe, dass dann, wie man diesen Treiber von LG installiert und dann einmal neu startet und dann geht das irgendwie, und das ging unter Linux tatsächlich deutlich schmerzfreier. Und die Treiberhölle sehe ich da eigentlich eher bei Windows, wenn ich ehrlich bin. Aber damit können wir ja nur davon ausgehen, dass das nicht der Grund sein kann, warum da Linux sich nicht auf dem Desktop durchsetzt.
Nee, also speziell USB-Geräte funktionieren meistens sehr gut unter Linux. Das geht von simplen USB-Sticks bis hin zu Wacom-Tablets. Da habe ich auch nie Probleme gehabt mit. Damit habe ich eher Probleme unter Windows gehabt.
Also ich denke, die Treiberproblematik wird es wirklich nicht sein, warum die Verbreitung noch nicht so extrem hoch ist. Da müssen wir an ganz anderen Stellen suchen.
Dann such. Woran liegt es? Verrat es uns. Ich verstehe es nicht.
Naja, einen Punkt hatten wir schon angesprochen, und zwar jeder PC, den man irgendwo kauft, Mediamarkt, Schweinemarkt, Amazon, wo auch immer, hat in, weiß ich nicht, 99,% der Fälle ein Windows drauf. Surprise, surprise. Und viele Leute kennen seit Jahren, Jahrzehnten nichts anderes, nehmen das dankend entgegen und kommen nicht mal auf den Gedanken, dass es da noch eine Welt nebenan geben könnte, die vielleicht andere Möglichkeiten bereitstellt, besser für sie sein könnte, schlechter für sie sein könnte, je nachdem. Also man kommt jetzt gar nicht auf den Gedanken, wenn man halt überhaupt nichts anderes kennt. Also auch vielleicht das Umfeld nur Windows kennt, dann kommt man ja da gar nicht drauf.
Wenn man Systemvoraussetzungen liest, auf irgendwelchen CD-ROMs, da steht immer Windows, gut, Mac ist jetzt immer mehr dazu gekommen. Aber nehmen wir nochmal die Spielewelt dazu. Die ist doch ungebrochen auf Windows, oder?
Aber auch das wird sich ändern, denke ich mal. Wir hatten die Ankündigung von Steam, dass sie jetzt auch auf Linux kommen. Wurde ja von vielen bejubelt, von einigen schon als Untergang des Abendlandes gewertet. Und was ich sehr erstaunlich fand, bei Kickstarter wurde der neuer Teil von The Broken Sword, Baphomets Fluch, gefundet. Und die lassen es wirklich unter Linux laufen. Linux, Mac, Windows und Android. Gut, ob sie es natürlich nachher am Ende liefern, sei dahingestellt, aber zumindest kündigen sie es schon mal an. Und das ist jetzt nicht der einzige Titel, der das macht. Es werden immer mehr, die halt auch unter Linux lauffähig werden wollen. Weil damit holt man einfach auch Leute auf. Nee, nicht auf. Holt man Leute halt auch auf das System.
Ja, wenn man denn mal so Mediamarkt Saturn nimmt, ist ja eben gesagt worden, 99% Windows. Das letzte Prozent ist Mac. Ich habe es jetzt gesehen mit dem Nexus 7 als Beispiel. Habe es im Mediamarkt vorgestellt. Habe dann eine E-Mail bekommen, am Erscheinungstag in Deutschland, dass ich mir am nächsten Tag das Gerät abholen gehen kann. Bin am Erscheinungstag im Mediamarkt gewesen, habe gedacht, oh, gehst du mal gucken, ist ja eine Tochter von Saturn oder ne, die gehören ja zusammen. Nichts an Werbung, gar nichts. An dem Tag, wo ich es abgeholt habe, auch nichts. Die mussten das aus dem Lager rausholen und ich glaube, da ist bis heute noch keine Werbung für. iPads, die kriegst du nachgeschmissen, die liegen da, wird groß beworben, aber das Nexus 7 zum Beispiel gar nicht.
Wobei mich das bei Android jetzt wundert, weil Android kriegst du eigentlich an jeder Ecke.
Dazu muss man sagen, dass Dirk recht hat, der Metro-Konzern ist die Muttergesellschaft von Saturn und Mediamarkt. Und ich weiß nicht, wie es sonst ist. Der einzige Mediamarkt, in dem ich öfter war, war der in Hameln. Da habe ich gewohnt bis vor einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahren. Und das ist so, dass da ein integrierter Apple-Shop ist, also in dem Mediamarkt. Das heißt, die sind offizieller Vertrieb für irgendwelchen Apple-Kram. Das würde natürlich vielleicht unter Umständen erklären, warum die dann Apple eher in den Vordergrund stellen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Gewinnmargen da größer sind, weil die Geräte einfach teurer sind. Andererseits habe ich da aber auch damals mein Galaxy gekauft, mein Samsung Galaxy S1, das ich immer noch benutze und das immer noch gut ist, obwohl es 2,5 Jahre alt ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber Dirk hat natürlich recht, da was da verkauft wird, ist natürlich kein Linux auf dem System. Da muss ich natürlich zugeben, kann ich auch ein bisschen die Hersteller verstehen, weil natürlich man dem Kunden ein System anbieten möchte, was einfach funktioniert und was einfach zu supporten ist. Ich kann zumindest verstehen, dass das bei Linux schwierig ist, ganz einfach durch die Vielfalt. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch gut. Niemand ist gezwungen, eine bestimmte Distribution zu benutzen und niemand ist gezwungen, einen bestimmten Desktop zu benutzen. Das wird dann natürlich schon ein bisschen schwierig, wenn man da jemanden am Telefon helfen soll und unterstützt man dann GNOME und KDE. Die Supporter müssen dann schon, ich sag mal, gut geschult sein und ein breites Verständnis haben. Aber ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach hergeht und sagt, okay, pass auf, wir sorgen dafür, dass es relativ reibungslos geht, indem wir Hardware benutzen, die Linux-freundlich ist. Das habe ich tatsächlich noch nicht verstanden, warum man den Weg nicht geht.
Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Selbst Notebooks, die eigentlich auf Linux ausgelegt sind, haben teilweise Hardware, die nicht wirklich funktioniert unter Linux, beziehungsweise die Stromsparmechanismen verwendet, die so nicht oder noch nicht funktionieren.
Gibt es in eurem Bekanntenkreis jemanden, den ihr, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, zu Linux bekehrt habt, sondern dem ihr helft, Linux zu benutzen, der vielleicht gar nicht so computerkonform ist, ich sag mal so wie mein Vater zum Beispiel, wo ihr sagt, okay, der benutzt das und der kommt damit echt gut zurück. Dirk, gibt's bei dir jemanden sowas?
Ja, die gibt's bei mir. Ein Arbeitskollege, mit dem habe ich jetzt noch telefoniert, dem habe ich irgendwann mal Dual-Boot-System gemacht, Ubuntu drauf getan und habe ihn dann so mal nach 2-3 Wochen gefragt. Ich so, und, wie sieht's aus? Super, sagt er. Der kam da astrein mit zurecht, funktioniert für seine Sachen, die er damit macht, astrein. Dann kam er so nach 2 Monaten an und meinte, hör mal, sagt er, das ist wohl super. Unter Windows hatte ich immer das Problem, weil er immer über so einen Stick online geht, wo maximal 5 GB an Datenrate bei sind. Da musste er teilweise schon mal nachkaufen. Das hat er bisher nicht mehr gemacht. Das war überhaupt nicht mehr nötig. Und er sagt auch, der Rechner an sich läuft wesentlich schneller. Ja, ist klar, er wird nicht mehr ausgebremst von einer Firewall und von einem Antivirenprogramm. Ich habe noch mehrere Fälle, die eigentlich astrein funktionieren, die auch, wenn jetzt ein neues Ubuntu rauskommt, wie jetzt dieses 12.04, einfach über die Systemverwaltung Update rübergezogen und alles läuft. Ich für meine Sachen, ich installiere dann immer neu, aber die haben bisher alle Updates gemacht und die Maschinen laufen immer noch einwandfrei. Keine Probleme damit.
Ja, also ich habe solche Fälle auch auf jeden Fall. Ich habe schon einigen Leuten Linux installiert und manche sind einfach vollkommen zufrieden, entweder weil sie vorher wenig anderes benutzt haben oder weil es auch so einfach funktioniert. Und bei anderen ist es manchmal ein bisschen problematischer. Da funktioniert es dann mal nicht so, weil das irgendwie wieder ein Notebook ist, das nicht auf Linux ausgelegt war, sondern irgendwie mit nur einem Vista lief oder so. Und dann muss ich da schon manchmal Support leisten. Das ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber letztendlich ist der Support nicht mehr geworden als unter Windows. Das sind nur andere Dinge, die ich dann fixen müsste.
Ja, bei mir auch. Zum einen sei meine Freundin erwähnt, die ich auf Ubuntu-Linux gebracht habe. Denn meine Mutter, die sehr wenig PC-begabt ist, auch auf Ubuntu. Dann haben wir da noch einen guten Freund auf Kubuntu. Und von denen noch einen Mitschüler, den haben wir auch auf Kubuntu gebracht. Der war vorher aber sogar auf OpenSUSE schon. Also der hatte von sich selbst aus schon Linux drauf gehabt, was ich auch sehr klasse fand. Die supporterische Fähigkeit ist meistens nur, ja, Updates, also zu Hause ist es Updates einspielen. Bei meiner Freundin mal ab und zu gucken, weil die hat dann doch die ein oder andere Anforderung mal an bestimmte Programme. Ja, und bei den Bekannten, Freund, ist halt auch nur Updates einspielen und mal gucken, fragen, ob es läuft. Und die sind alle eigentlich hochgradig zufrieden und glücklich damit.
ich muss sagen, ich bin manchmal auch sehr fies dabei. Ich sage dann, wenn du Hilfe von mir haben willst, dann werde ich kein XP supporten, auch kein Windows Vista mehr.
Genau, den Support habe ich auch eingestellt. Also mich hat jetzt noch mal einer gefragt, kannst du noch mal eben danach gucken? Ich musste wirklich in den Gehirnwindungen wühlen. Wie ging das denn jetzt noch mal? Es war sehr schwierig, aber wir haben es dann doch mal hinbekommen.
Aber ich sag mal, das, was ihr jetzt erzählt, das ist ja nichts, was irgendwie so ein Linux-Symptom ist. Also so mal ab und zu Updates einspielen und mal vorbeigucken, wenn man jetzt aus Versehen das Menü verschoben hat oder sowas oder man eine falsche Einstellung erwischt hat oder sowas. Das ist ja alles, ich sag mal, so Dreckszeug, das passiert auch unter Windows, jemanden, der nicht aufpasst. Aber was wegfällt, zumindest ist das bei mir so, bei den Leuten, wo ich Linux supporte, ich muss da nicht hin, wenn sie irgendwie die Registry zerschossen haben, und ich muss da vor allen Dingen nicht hin, wenn sie die falsche E-Mail aufgemacht haben und sich irgendwie das System Datei für Datei selbst verschlüsselt.
Ja, also die Probleme sind schon manchmal anders. Also dann raucht mal der X-Server ab oder dann hat sich die Plasma Shell aufgehangen. Aber im Grunde sind das die gleichen Probleme meistens.
Also ich sehe es auch so, jedes System hat seine Probleme, nur die Intensität und die Art sind andere. Und natürlich, wie man sie auf elegante Art und Weise beheben kann. Also ich finde es unter Linux wesentlich angenehmer, wenn Probleme auftreten, diese zu beheben, als unter Windows. Okay, wenn man sich in Windows richtig tief einarbeitet, auch unter Mac, wird es sicherlich auch elegante Wege gehen. Aber unter Linux ist es halt so schön einfach.
Ja, ich habe schon vor Jahren aufgegeben, Windows zu verstehen. Da auf das Reverse Engineering von Problemen habe ich keine Lust.
Also was mich unter Windows tatsächlich nervt, ist, dass man im Zweifelsfall irgendwie in der Registry rumwühlen kann und muss. Das mag ich nicht. Also ich editiere dann lieber eine Textdatei, da weiß ich wenigstens, was ich tue, und dann verstehe ich das auch. Allerdings ist das auch eine Sache, die man bei Linux unter Umständen haben kann. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel GNOME nicht mag. Die haben diese GNOME-Config, die ist auch für mich, die verstehe ich einfach nicht. Die ist für mich einfach von der Art her unverständlich. So wie die Windows Registry auch. Die ist bestimmt, die hat bestimmt einen Sinn, aber ich verstehe sie halt nicht. Also sie ist für mich nicht zugänglich, ohne mich damit intensiv zu beschäftigen.
Ja, also dconf ist das mittlerweile. Es ist halt auch so eine Datenbank praktisch. Also ich finde es auch schöner, für jedes Programm einfach eine Datei, und da kann man editieren, als eben so ein Sammelsurium, wo man irgendwie raussuchen muss, was man dann braucht.
Was ich ganz interessant fand, ist, dass Dirk vorhin gesagt hat, dass auch alte Hardware, oder dass es allgemein schneller läuft. Ich würde das jetzt noch nicht mal auf die Hardware schieben. Oder auf die Firewall schieben und auf die Antiviren-Sachen. Ich glaube, dass es einen sehr hohen Anteil von Linux-Installationen auf alten Rechnern gibt, die einfach keiner bemerkt, weil dieser Rechner wahrscheinlich mal mit einem Betriebssystem ausgeliefert wurde, was inzwischen nicht mehr supportet wird. Man kann ja gerne mal versuchen, auf so einen Rechner von 2004, 2005 ein aktuelles Windows zu installieren, da wird man wahrscheinlich nicht viel Freude mit haben. Das Problem ist, dass dieser Rechner wahrscheinlich mit Windows XP ausgeliefert wurde und Windows XP inzwischen von Microsoft nicht nur mit Sicherheitsupdates versehen wird. Das heißt, wenn da irgendwo eine Schwachstelle jetzt auftritt, dann ist die halt da und dann ist die auch dauerhafter. Ich glaube, dass es viele dieser alten Rechner gibt, auf denen inzwischen ein Linux läuft, und das ist tatsächlich das, was ich mag, dass man einfach sagen kann, okay, das Ding ist alt, ist gar kein Problem, ich hau mir da jetzt einen Linux drauf und ich muss ja nicht das dicke KDE nehmen oder das dicke GNOME oder sonst irgendwas, sondern ich installiere da im Zweifelsfall ein XFCE oder halt ein Enlightenment oder ähnliches. Kennt ihr so Fälle, wo so Hardware-Recycling betrieben wurde?
Jo, der Rechner meiner Eltern, das ist irgendwie ein Athlon, schieß mich tot, Single-Core, IDE noch drin verbaut und ja, also relativ alt. Da läuft zurzeit auch noch ein 10.04.2, keine Ahnung. Und das läuft da einfach und tut seinen Dienst. Es war zugegebenermaßen nicht das Flotteste, aber es tut halt einfach. Und für die Belange, die meine Eltern haben, halt Internet, E-Mail, mal das TomTom abgleichen, reicht das vollkommen aus. Und ist halt, wie gesagt, immer wieder schön, wenn man halt alte Hardware dafür nutzen kann.
Ja, den Fall habe ich auch. Also da habe ich auch so ein Athlon-Notebook. Und da war ein Vista vorinstalliert und das Vista, was da vorinstalliert war, das war einfach zu groß, zu mächtig für dieses Notebook. Ich weiß nicht, warum das überhaupt da drauf gewesen ist. Und dann habe ich ein Xubuntu drauf installiert und das läuft. Es dauert nicht mehr 5 Minuten, bis es gestartet ist. Es dauert nicht mehr 2 Minuten, bis der Firefox gestartet ist. Es läuft einfach.
Ja, so ist mein Desktop-Rechner ja auch. Da ist noch eine AGP-Grafikkarte drin, IDE-Anschlüsse. Der hat zwar schon SATA-Anschluss, aber hab den ja damals selber zusammengestellt und kein Betriebssystem dabei. War nicht nötig.
Ja, also mein Desktop-Rechner ist auch so. Mein Desktop-Rechner ist Baujahr 2005 oder 2006. Der ist auch komplett selbst bestellt und zusammengebastelt und tut noch immer seinen Dienst. Und ich sage immer, ich will einen neuen kaufen, aber es kommt nie dazu, weil ich mir immer sage, ein bisschen geht noch. Gibt es spezielle Software? Yannick hatte vorhin gesagt, er braucht Windows noch manchmal für so Geschichten wie Photoshop, glaube ich. Gibt es so Software, wo ihr sagt, das geht überhaupt nicht, das ist zu speziell, das geht unter Linux nicht, weil die Leute da nur Windows im Blick haben, und könnte das ein Stopper sein für Linux auf dem Desktop?
Ja, wenn Leute zum Beispiel mit Photoshop arbeiten, empfehle ich auch immer, dann nimm halt ein Windows-System oder biet ihnen dann halt Dualboot an. Den könnte ich natürlich vorschlagen, aber ich kenne mich da selber so großartig auch nicht aus. Ansonsten wüsste ich auch nichts.
Linux ist Gamern meistens noch schwer zu verkaufen. Das liegt dann einfach daran, dass die entsprechenden Spiele nicht für Windows verfügbar sind, nicht für Linux verfügbar sind, und die sind deshalb nicht für Linux verfügbar sind, weil keiner Linux nutzt. Es nutzt keiner Linux, weil die Spiele nicht verfügbar sind.
Ja, aber es gibt doch Frozen Bubble, also ich bitte dich.
Ja, ich meine jetzt die ganz großen Spiele aus sonst wo.
Ja, ich hab's schon verstanden. Ja, es gibt ja, ich denke mal, ja, also wenn man jetzt im Privaten bleibt, ist es halt immer noch so, wo wir wieder ganz zum Anfang ein bisschen zurück müssen. Jeder kennt halt Windows, jeder weiß halt, okay, da gehe ich einfach ins Internet, kann mir da irgendwelche lustigen Exe, MSIs, was auch immer es da gibt, runterladen, drückt drauf, wird installiert. Ja, das geht bei Linux irgendwie nicht so gut. Also es geht schon sehr, sehr gut und viel besser, aber es geht halt anders. Und man muss halt erstmal sich da ein bisschen reinfuchsen, und für jedes Programm, was man benutzt hat, entweder hat man das große Glück, es gibt es unter Linux, oder man sucht sich eine Alternative. Und spätestens, wenn es keine Alternative gibt, muss man sich natürlich stark überlegen, was man nun macht. Lohnt sich denn der Umstieg auf Linux? Kann ich das in der VirtualBox laufen lassen? Vielleicht kann ich es im Wine laufen lassen? Okay, oder Grusel, aber geht auch. Also es hängt da quasi ein ganzer Rattenschwanz an dieser Software-Sache dran. Und wenn man dann in die Firmen denn wieder reingeht, da auf den Desktop guckt, die haben ja meistens auch immer irgendwelche Spezialprogramme, die dann halt wirklich nur für diese Windows-Version geklappelt sind und halt nur darunter laufen, und das wird sich halt auch so schnell nicht ändern. Also wir in der Firma haben immer noch Software, die läuft halt unter Windows 2000 und nicht höher und auch nicht tiefer.
Ah, deswegen gehe ich vorhin und frage die Leute, was macht ihr? Was nutzt ihr? Spielt ihr? Braucht ihr irgendwelche besondere Software? Und dementsprechend sage ich dann, ja, könnt ihr komplett machen, gibt's, gar kein Problem. Oder halt, ne, tu dir selber einen Gefallen und mach ein Dual-Boot-System. Wenn du ins Internet gehst, nimmst du dein Linux, und wenn du zocken willst, dann machst du eben kurz einen Neustart, haust jetzt Spiel rein und spielst das halt eben über Windows.
Ja, so mache ich das auch.
Ich glaube, das mit den Spielen, das wird dauerhaft ein Problem bleiben, ob es nun Steam für Linux gibt oder nicht. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, weil es da so ein kleines Meta-Universum gibt. Und zwar hat ja Windows nicht nur, Microsoft nicht nur ein Betriebssystem namens Windows, sondern auch eine Konsole namens Xbox. Und es ist wohl relativ einfach, wenn man gegen DirectX programmiert für den PC, dass das direkt dann auch auf der Xbox entsprechend umzusetzen ist. Da kann man natürlich beide Märkte mit einmal abdecken, hat aber das Problem, dass man halt gegen DirectX programmiert hat. Und ich glaube, das ist unter Linux immer noch ein Problem. Wobei es da inzwischen wohl auch Einlenken auf Seiten der Spielindustrie gibt. Es gibt wohl sehr viele Spielehersteller, gerade von Online-Spielen, also von irgendwelchen Massive-Multiplayer-Online-Spielen, die sagen, okay, wir können euch zwar offiziell nicht supporten, weil es einfach, dieses Linux-Universum ist einfach nicht einheitlich genug. Wir können nicht davon ausgehen, dass ihr alle dieselben Treiber habt und ähnliches, aber wir unterstützen die Wine-Entwickler so weit, dass wir sagen, damit funktioniert unter bestimmten Umständen unser Spiel und damit sollte es eigentlich auch bei allen laufen. Ich weiß, dass Blizzard das macht, für World of Warcraft zum Beispiel, dass es diese inoffiziellen Absprachen gibt mit dem Wine-Projekt, dass die da auch Code beisteuern, um World of Warcraft da problemlos laufen lassen zu können. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel von der Firma Turbine da Sachen gibt, die für Herr der Ringe Online verantwortlich sind. Also die sagen auch, wir können es nicht offiziell supporten, das werden wir auch nie sagen, aber wir sorgen halt dafür, dass das Wine-Projekt bei uns nicht irgendwie ausgeschlossen wird, sondern dass da entsprechend auch geholfen wird, das Spiel unter Linux zum Laufen zu bringen.
Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Warblade kennt. Das ist so ein Shooter. Da muss man so Raumschiffe abschießen und so weiter. Eine Zeit lang lief es unter Wine, aber dann ging es da nicht mehr. Und wenn man dieses Spiel halt kauft, dann kommt man auch mit demjenigen in Kontakt, der dieses Spiel weiterentwickelt und auch erfunden hat und so weiter. Mittlerweile gibt es das wohl auch für Mac, aber er sagt ganz einfach, also in Linux, da gehe ich überhaupt nicht rein, da interessiere ich mich überhaupt nicht für.
Ja, und DirectX ist ja nun wirklich auch auf Windows beschränkt, also spätestens die Spieleentwickler, die auf macOS wollen, die müssen ja OpenGL unterstützen und ich denke mal, da sollte der Weg auch nicht allzu weit sein, um zumindest eine grundlegende Linux-Unterstützung bereitzustellen.
Ja, also wenn es dann OpenGL kann, dann ist es meistens wohl auch möglich,
ja. Ja, ich glaube, zu diesem Thema wird Steam wirklich dann ein bisschen zeigen, was geht und was nicht geht. Und da kann man dann mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Nur gerade die Spieler, ich meine, wenn man sich zurückerinnert, die meisten, glaube ich, von uns haben irgendwie mit den Spielen und PC angefangen. Also es ist für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit fast. Also wenn ich zurückdenke, ich habe halt auch erst gespielt und dann gab es eine Welt neben den Spielen und dann, ja, gab es hier, oh, programmieren, oh, man kann selbst was machen und bin halt dann so später zu meinem jetzigen Beruf gekommen. Und da halt auch zu Linux.
Gespielt habe ich eigentlich nie. Ich habe mal ein paar kleine Spielchen programmiert unter Windows, aber deshalb habe ich auch gar kein Problem unter Linux.
Need for Speed Underground 2, ich glaube, das sagt jedem was.
Mir auf Anhieb nicht. Das war, glaube ich, tatsächlich nach meiner Spielezeit. Aber ich kenne noch das erste Need for Speed. Gilt das auch?
Ja, das geht auch. Das läuft bestimmt auch unter Wine.
Ich kenne den Namen.
Aber das ist ja nur ein Teil. Das ist jetzt okay. Also wir wissen jetzt, Spiele sind tatsächlich so ein Showstopper für Linux. Da kann ich mit leben, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, dass wenn man wirklich spielen will, man sich auch problemlos eine Konsole kaufen kann. Man muss die ist vor allen Dingen auch total viel günstiger als ein moderner, voll gamefähiger PC. Da gehen ja immer noch richtig Geld für über einen Ladentisch, wenn man halt nicht nur Büro-Office-Programme mit seinem PC machen will, sondern so richtig dicke Spielekisten kosten ja richtig, richtig viel Geld. Dann doch lieber eine Konsole. Gibt es sonst Software, wo ihr sagt, okay, bleibt mal bei Windows?
Steuersparprogramme sind auch noch so ein beliebter Showstopper.
Oh ja.
Ja, obwohl, ich habe hier eine Steuersoftware liegen, die habe ich wunderbar ans Laufen bekommen über Wine. Die kostete 5 Euro im Aldi, das lief astrein. Aber Steuersoftware, da habt ihr alle schon recht.
Das Problem ist ja nicht, dass es denn nicht unter Wine läuft oder unter einer VirtualBox, aber der Aufwand. Man muss ja sehen, man hat da keinen so intensiv begabten oder halt auch jemand, der einfach keine Lust und Zeit hat, den kann man das schlecht verkaufen. Entweder es geht oder es geht nicht. So die Leute, die dann noch wirklich gucken, geht's im Wein, wie kriege ich das sonst zum Laufen, das ist so eher ein spezieller Schlag an Leuten und nicht so der normalsterbliche Endanwender.
Naja, es gilt übrigens auch für Buchhaltungsprogramme. Es gibt zwar so Kmail Money und GnuCash, die habe ich auch mal alle durchprobiert, aber die sind mir alle zu kompliziert. Also da nutze ich auch ein Windows-Programm. Aber ich bin schon froh, dass ich wenigstens das unsägliche Elster unter Wine zum Laufen gekriegt habe.
Elster? Elster kannst du doch über so ein komisches Java-Programm machen.
Da kann ich meine Umsatzsteuervoranmeldung online machen, aber für den ganzen Rest, da muss ich trotzdem noch das klassische Elster nehmen. Das geht alles mit dem Online-Teil nicht.
Umsatzsteuervoranmeldung, da geht auf jeden Fall irgendwas, also mit Elster auch, habe ich zumindest den Eintrag auf der Elster-Seite gelesen, oder habe ich durch Zufall den Eintrag nachgeschlagen. Also da könnten sogar Privatpersonen unter Linux ihre komplette Steuererklärung mitmachen. Soweit sind sie inzwischen offensichtlich. Ich hatte jetzt den Fall, dass mein alter Herr es tatsächlich geschafft hat, sich das Ding zu installieren. Das hat alles funktioniert bis zum Ausdrucken. Aus irgendeinem Grund standen die Formulare alle auf dem Kopf und waren spiegelverkehrt. Das ist tatsächlich Aua, aber das sind ja alles so Spezialfälle. Also was schon so, na gut, das Steuerprogramm tatsächlich nicht. Das ist so ein zugekauftes Programm, aber so, ich sag mal so, Bildbearbeitung, Photoshop, okay, aber wer Photoshop braucht, der hat schon gehobene Ansprüche, oder? Und der hat auch richtig Geld für Photoshop ausgegeben. Also der muss da schon, ich sag mal, ein Photoshop-Anwender ist jetzt nicht der Standardanwender von um die Ecke.
Also ich glaube, nicht unbedingt, dass die Leute sich Photoshop kaufen, sondern sich das eher woanders holen.
Ja, das sind halt noch die guten alten Windows-Angewohnheiten von an und dazu mal, ne? Der Workshop um die Ecke, das kennen wir alle noch. Aber auf das, was Sebastian, glaube ich, raus will, ist, wir ziehen jetzt schon ein bisschen so die spezielleren Sachen auf. Nehmen wir mal wirklich den Normalanwender, Internet, E-Mail, ja, Internet, Schreibprogramm, ja, Schreibprogramm. Und dann wird es bei den meisten auch schon, hört es auf. Also gut, drucken ist jetzt mal so in Klammern zu setzen für die meisten. Musik hören haben wir noch. Aber dann wird es beim Standardanwender wirklich eher ruhig. Also ich hole ja gerne meine bessere Hälfte heraus, so wie in den Unity-Podcast, den wir schon hier hatten. Der aufmerksame Hörer erinnert sich bestimmt. Und ja, was macht sie? Sie macht ein bisschen Internet, sie schreibt ab und zu da drauf, hört ein bisschen Musik und sortiert ihre Fotos.
Ich habe da noch ein tolles anderes Beispiel, und zwar mit Spezialsoftware, die tatsächlich unter Linux tut. Ich schneide manchmal und erstelle Werbefilme für Kinos. Also das sind Digitalprojektoren, auf die heutzutage keine 35mm Filme mehr eingelegt werden, sondern tatsächlich digitale Filme. Und es ist total problemlos möglich, die unter Linux zu schneiden, zu erstellen, fertig zu machen und tatsächlich in dieses Format für die Kinoprojektoren zu bringen, ohne irgendwelche Handstände zu machen. Als ich das erstmal ausprobiert habe, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie nicht gehen könnte und war am Ende total begeistert, dass es geht. Gut, natürlich, man muss sich einmal die Software installieren, die diese Pakete am Ende baut. Diese ist also nicht in irgendwelchen Repositories drin. Aber der komplette Workflow, Videofilm laden, Videofilm bearbeiten, Videofilm schneiden, den Export über verschiedene Formate und am Ende dann halt durch dieses Tool verschlüsseln und zusammenstellen zu lassen zu diesem Paket, was auf Projektoren geht, das ist ohne Probleme alles unter Linux möglich und alles mit Open Source Software. Und das hat mich schon beeindruckt, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier nicht so ein Standardding, was jetzt jeder Heimanwender zu Hause machen will, das ist schon extrem speziell. Und wenn da sowas einfach geht, das hat mich einfach gesagt, okay, klar musst du dich jetzt dann dafür ein bisschen mit dem System ausgehen, aber es ist möglich. Und die Frage ist halt, wie weit man sich mit dem System beschäftigen möchte, um etwas umzusetzen.
Wenn ich da so nur an 2006 zurückdenke, Thema MP3 oder DVD abspielen, also das war damals schon ein bisschen hakelig. Das ist heutzutage, muss man da einen Haken setzen, wenn man ein System installiert, und dann funktioniert das auch. Aber man muss bereit sein, sich ein bisschen mit dem System auseinanderzusetzen. Ich glaube, früher hat man das mit Windows, hat man sich damit auseinandergesetzt, da hat man sich gar keinen Kopf drum gemacht. Jetzt soll man was Neues lernen, im Endeffekt sich in ein neues Betriebssystem einarbeiten. Die Frage ist, sind die Leute überhaupt bereit dazu? Die haben ja keine Lust drauf. Ja.
Heute ist es die Blu-rays, kommen immer neue Themen.
Ja, heute sind es die Blu-rays. Wenn du eine Zeitung kaufst, ist eine Blu-ray drin oder so, schmeißt ins Laufwerk rein und die läuft nicht. Ja, woran liegt's? Ja, scheiß Linux, weg.
Aber auch unter Windows gibt es eigentlich nur zwei teure Programme, die das offiziell können.
Ja, aber da sind wir ja wieder an dem Punkt, was will der Anwender auch quasi rein investieren, um das System zu verstehen? Will er das überhaupt machen, um es zu verstehen? Oder möchte es halt nicht? Und ich glaube aber, dass wir auch schon in dem Punkt angelangt sind, dass fast egal, welche Desktop-Oberfläche jetzt auf den Linux läuft, so gut wie selbsterklärend ist. Sei es KDE, sei es Unity, sei es LXDE. LXDE sogar am meisten, oder mit am meisten, weil das ja Windows, also an Windows angelehnt ist, sagen wir es mal so, auch KDE ja ein bisschen. Und da hat man ja dieses Grundverständnis, um nicht von Null anzufangen. Also wenn man von Null anfangen würde oder müsste, ist es ja sehr frustrierend, weil man kann halt sein gesamtes Wissen, was man denn doch über teilweise Windows 95 bis Windows 7 angehäuft hat, dann ja einfach mal gepflegt wegschmeißen. Und so fängt man halt mit Sachen an, die man dann vielleicht ungefähr wiedererkennt, so, ach, okay, da ist so ein Start-Button, heißt das jetzt nicht, aber da kann ich mal draufdrücken für meine Programme. Und also ich denke schon, die Schwelle wird von Mal zu Mal auch ein bisschen herabgesetzt.
Ich glaube, wenn man hingeht und irgendeine Linux-Distribution nimmt, die so aussehen lässt wie ein Windows, dann kann man da, glaube ich, auch jeden dran setzen.
Ist ja schon öfters durch vorkommen. Also, naja, was ist vorkommen, ist ja schon ab und zu so gemacht worden. Es gab ja Distributionen, die sahen wirklich fast 1:1 wie Windows aus. Ist ja auch gar kein Problem. Linux lässt ja alle Freiheiten, kann man halt mal anpassen, ne?
Ja, aber funktioniert das nicht sowieso? Also es gibt bestimmte Konzepte, die sind unter Linux genauso da wie unter Windows. Wer da von wem kopiert hat, das weiß ich nicht. Aber ich habe doch unter allen Desktop-Oberflächen, auch unter Linux, ein Fenster. Und ich habe in dem Fenster oben rechts in der Regel drei Knöpfe. Ja gut, Ubuntu verschiebt sie manchmal nach links. Das eine maximiert, das andere schließt, das andere macht klein. Ja klar, ändert sich da ein bisschen was. Und es gibt vielleicht unter GNOME 3 eine Shell, die das Menü ersetzt und die das Ganze ein bisschen anders macht. Aber ich sag mal, das Grundkonzept des Desktops, der ist doch egal. Und der hat sich aber von Windows 95 zu Windows XP zu Windows 7 und jetzt zu Windows 8 genauso verändert wie diese kleinen Unterschiede zwischen einem Windows- und einem Linux-Desktop, oder? Also ich glaube nicht, dass jemand, der einen Windows-Desktop bedienen kann, wir reden hier nicht von Administrieren und von tiefgreifenden irgendwelchen Systemeinstellungen, dass jemand, der einen Windows-Desktop bedienen kann, der wird sich doch unter Linux nicht verloren vorkommen, oder?
Ja, viele Leute haben aber Angst davor. Ich kann mir das nicht erklären, keine Ahnung, warum. Aber wenn man denen da zwei identische Rechner hinstellt und sagt, ja, da ist ein Windows drauf, da ist ein Linux drauf, welchen müsste ich da haben? Ich wette mit dir, die meisten gehen zu Windows rüber.
Ja gut, klar, das ist ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er gibt es halt, wenn man es ihm nicht gerade entreißt, ja, gibt es auch nicht auf. Die einzige oder mit einzige Frage, die meine Freundin und meine Mutter gestellt hat, war, kann ich da was grundlegend kaputt machen? Diese Frage wurde mit Nein beantwortet und dann war zumindest erstmal der erste Zweifel weg. Also das Gute ist ja, durch das vorherein getrennte Benutzersystem, man kann ja so gut wie nichts kaputt machen. Gut, unter Windows geht es jetzt auch immer schwerer, aber zu dem Zeitpunkt war das halt noch so.
Ja, der Kollege jetzt von mir zum Beispiel, dem wurde halt zwei Wochen lang Ubuntu 12.04 angeboten, soll doch ein Update machen und er hatte da zwei Wochen vor sich hergeschoben, weil er mich schon eine Zeit lang nicht gesehen hatte. Und dann hat er gesagt, Mann, mach doch einfach mal. Dann hat das durchlaufen lassen, sagt er, dann musste ich den neu starten. Sagt er, und alle Einstellungen waren da. Ich mache meinen Firefox auf, meine Lesezeichen waren da. Alles war da. Ich sage, ja, weil alles, das hat mit dem System an sich nichts zu tun. Ich sage, das liegt außerhalb, wo die Sachen, die persönlichen Sachen zum Beispiel gespeichert sind. Da ist der super happy mit. Er hat jetzt Unity drauf. Und sagt er, da komme ich super mit klar, das gefällt mir astrein, keine Probleme mit. Und da ein bisschen stolz war ich da schon.
Also so einen richtigen Showstopper, außer die Verbreitung von Windows als Standardbetriebssystem für neu ausgelieferte PCs, konnten wir jetzt nicht wirklich ausmachen, oder?
Nein, das ist ja, wie gesagt, auch schon der größte Showstopper, den wir gefunden haben.
Das ist eigentlich der Showstopper neben der Gewohnheit. Warum soll ich was Neues ausprobieren, wenn das alte doch soweit gut funktioniert? Andererseits ist natürlich der Umstieg von Windows XP auf Windows 7 oder von Windows XP auf Windows 8 vielleicht sogar oder sogar zwischen Windows 7 und Windows 8, der Unterschied ist auch relativ groß, also da muss man auch viel umlernen. Der Unterschied zu Linux ist da auch nicht so extrem.
Vielleicht könnte es auch an der mangelnden Fernsehwerbung liegen. Grummel, grummel.
Ich könnte ja den komischen Film der Free Software Foundation für Linux mal auf Kinoformat umwandeln und mal ein paar Leute verschicken.
Ja, ich glaube, die YouTube-Premiere haben wir ein paar Stunden verpasst, die Live-Premiere, aber gut. Ja, aber es ist ja so. Ich meine, Marketing ist ja auch das eine. Und Da kann man ja von Ubuntu jetzt wieder halten, was es will, aber in der Richtung haben sie ja auch nun einiges getan, um den Bekanntheitsgrad wenigstens anzuheben und zu zeigen, da gibt es auch noch eine andere Welt neben der Windows-Welt und der Mac-Welt, die jetzt ja auch immer stärker hervorkommt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für Deutschland gilt oder nur für die USA oder für welches Land auch immer. Canonical, also die Firma hinter Ubuntu, die hat ja auch angekündigt, die Sales im Computerbereich anheben zu wollen. Die wollen jetzt mehr Ubuntu auf PCs vorinstalliert ausliefern.
Wir haben mal gut gelacht, als wir die Werbung gesehen haben, das schönere Internet mit dem Internet Explorer. Dann habe ich meine Freundin angeguckt und habe gesagt, ich glaube, den müssen wir uns mal installieren. Dann soll es doch echt schöner sein als mit Opera.
Läuft an der Linux?
Ja klar, VirtualBox installieren und dann Windows in der VirtualBox installieren und schon geht die Sache los.
Weil sie hat den Scherz, glaube ich, schon sofort verstanden und durchschaut.
Ja, obwohl man da aber auch fair sein muss, gerade Richtung Internet Explorer, die neueren Versionen sind schon echt sehr erträglich. Also so 9 aufwärts auf jeden Fall.
Ja, man muss weniger fixen.
Also ich glaube, was Ubuntu richtig gemacht hat, sie waren da zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass Linux in der Vergangenheit tatsächlich ein Frickelsystem war. Ich glaube auch, dass es manchmal schwierig ist, so einen Ruf, wenn er einmal da ist, zu ändern. Ich glaube, dass es schon immer Distributionen gab, denen es daran gelegen war, ein möglichst einfaches System zu haben. Dazu gehört auch SUSE oder damals Mandrake, die dann tatsächlich versucht haben, eine möglichst benutzerfreundliche Distribution zu bauen, aber so richtig kommuniziert und es darauf angelegt hat, hat tatsächlich Ubuntu. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich Linux gut getan hat, dass es so ein bisschen aus dieser Geek-Ecke rausgekommen ist. Aber die Frage ist, was der Herr Miguel de Icaza da ja noch gesagt hat, ist, dass es irgendwie, dass ein Showstopper sein könnte, dass Linux auf dem Desktop sich nicht durchsetzt, dass die Kernel-Entwickler mit alten Sachen brechen, dass alte APIs nicht weiter fortgesetzt werden. Es gibt immer mal Neuerungen, es werden neue Soundsysteme. Früher gab es Allsort, heute gibt es Pulse Audio. Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten. Dass alles so ein bisschen die Kontinuität nimmt und dass man sich deshalb nicht darauf verlassen kann, dass etwas, was heute da ist, morgen noch da ist. Ist jemandem von euch genau das schon mal auf die Füße gefallen?
Gibt es so eine Auswahl eigentlich unter Windows? Also stelle ich mir jetzt mal die Frage, genauso wie die ganzen Desktop-Manager, also Fenstermanager, die haben nur einen. Wie viele haben wir? Zähl mal auf.
Das wird viel.
Ja, es gibt ja so eine Desktop-Talk-Serie hier bei Radio Tux. Wir sind gerade irgendwie bei Nummer 8 und das ist noch kein Ende in Sicht. Nein, aber das meine ich gar nicht. Also Desktop-Manager, ja, aber ich kann durchaus verstehen, dass jemand sagt, boah, wieso gibt es denn zwei verschiedene Soundsysteme? Weil die müssten ja unter Umständen auch beide unterstützt werden von bestimmten Software-Sachen. Nur die Frage ist, wie und warum einem das überhaupt auf die Füße fällt. Also ob sich jetzt das Soundsystem ändert oder von mir aus die API innerhalb des Kernels für angedockte WLAN-Treiber oder sonst irgendwas. Ist das jemandem von euch schon mal auf die Füße gefallen? Also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, dass irgendwie sich eine API innerhalb des Kernels geändert hat.
Ja, also mir ist das indirekt schon mal auf die Füße gefallen. Ich bin nun auch kein Kernel-Entwickler. Und diese API-Änderungen betreffen direkt auch nicht jetzt den gemeinen Wald- und Wiesennutzer. Das betrifft hauptsächlich dann die Entwickler, die dann die Anwendungen bereitstellen oder sie auch nicht bereitstellen, weil sich eben ständig die APIs ändern. Aber die APIs sind nicht allein ein Problem. Es gibt zum Beispiel auch mindestens zehn verschiedene Paketformate. Ob es jetzt die .deb sind, die RPMs oder die RPMs für SUSE oder die RPMs für Fedora, das sind zig verschiedene Paketformate und alle muss man unterstützen, während man unter Windows eine Exe oder MSI ausliefert. Da gibt es auch Bestrebungen, wie zum Beispiel PackageKit, das jetzt ein bisschen zu verallgemeinern und vereinheitlichen, dass man wirklich nur noch ein Paket ausliefern muss. Aber das ist schon wirklich teilweise ein Problem. Also ich arbeite ja auch an verschiedenen Open-Source-Projekten und es kommt dann immer die Frage, warum gibt es jetzt kein Overlay für Gentoo? Warum gibt es jetzt kein Repository für Ubuntu? Anstatt einfach nur ein Paket auszuliefern, was dann überall funktioniert.
Aber warum überlässt man das Paketieren nicht demjenigen, der es kann, nämlich der Community rund um die Distribution, die dann dieses Paket baut und pflegt und kümmert sich selbst darum, dass man eine funktionierende Version zur Verfügung stellt und die ist einfach zum Beispiel statisch kompiliert. Das machen Spielehersteller so, zum Beispiel bei diesem Humble Bumble oder wie das heißt, das es immer gibt. Da gibt es die Spiele, die da für Linux zur Verfügung stehen, sind in der Regel statisch kompiliert. Die lädt man sich runter, man fühlt sich aus, geht. Man muss sich um keine Abhängigkeiten kümmern, weil die Bibliotheken direkt mitkommen. Wir haben zum Beispiel auf dem Radiotux-Server zwar eine aktuelle Version von Debian laufen, die kommt aber in den Quell mit einer nicht aktuellen Version des Mumble-Servers zum Beispiel, über den wir gerade sprechen, also Mumur. Und das Problem ist, dass der nicht aufnehmen kann. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir gehen teilweise weg von Stable auf Debian oder wir nehmen dann, wenn wir sie brauchen, so wie jetzt, wenn wir eine Konferenz machen, einfach die statisch kompilierte Version des Mumble-Projekts, den Server dazu, also Mumur, und führen die einfach aus. Das ist dann statisch gelinkt gegen seine Bibliotheken. Warum gibt es denn da eigentlich unter Linux immer so Schmerzen? Ich meine, wenn man es einfach verteilen möchte, gut, natürlich ist das Windows-Style, da die Bibliotheken hardcodiert oder hardgelinkt mitzuliefern. Nur damit würde man erstmal jeden Benutzer erreichen. Und wenn es dann sich weit genug verbreitet, dass es direkt von der Distribution verwendet werden kann, dann hat man auch direkt die Möglichkeit, das dann darüber ausliefern zu lassen.
Ja und nein. Also statisch linken ist natürlich die eine Sache, die Binaries werden natürlich ziemlich groß, aber sei es drum. Die andere Sache ist natürlich einfach der Komfort der Nutzer. Wenn ich jetzt irgendwie wieder so ein .bin runterlade, was irgendeine ausführbare Datei ist, die sich selbst entpackt, dann habe ich im Grunde das gleiche wie unter Windows. Das ist funktioniert, man kann sich das runterladen und installieren. Auf den meisten Distributionen läuft das dann auch irgendwie, aber letztendlich will ja jeder das über den Paketmanager am liebsten machen, denn dazu ist er ja schließlich da. Und dann muss man, da das zumindest eine Testversion oder eine andere Vorabversion noch nicht vielleicht in den Repositories drin ist, muss man das selbst dann bereitstellen. Und das ist dann das, wo dann wieder die Fragen von den Nutzern kommen. Warum gibt es das noch nicht? Warum ist das noch nicht in den offiziellen Repositories? Warum gibt es kein Overlay von euch?
Ja, okay, aber das ist, wie gesagt, das ist für mich, wenn man es genauso machen könnte wie unter anderen Betriebssystemen auch und da funktioniert es, da sehe ich zumindest die Schmerzen nicht. Also ich verstehe das Problem mit den verschiedenen Paketmanager-Arten und Paketen, aber wenn wir das gar nicht anfangen aufzurollen, dann finden wir gar kein Ende im Prinzip, weil ja zum Beispiel selbst Programmiersprachen eigene Paketquellen mitbringen. Da gibt es das Python Installation Package Repository, dieses PIP, das da ein Paket enthält, die natürlich nicht alle in der Distribution mitkommen. Für Ruby gibt es GEMs, für selbst für LaTeX gibt es da irgendwie so eine Geschichte, wo man die ganzen Dinger runterladen kann. Das sind ja eigentlich auch noch immer alles Paketquellen für sich, die dann auf die Programmiersprache angedingst sind. Also ich sehe da schon die verschiedene Vielfalt, aber so richtig als Showstopper für Linux auf dem Desktop, ich weiß nicht.
Ein Showstopper eher in Hinsicht auf die Entwickler, weniger auf die Nutzer. Aber wie gesagt, es gibt ja auch da Bestrebungen, das zu vereinheitlichen, Package-Kit und so weiter. Das wird in Zukunft sicher besser. Es wird mehr vereinheitlicht. Es wird in Zukunft vielleicht die Möglichkeit geben, ein einziges Paket anzubieten, das dann vielleicht sogar direkt in den Paketmanager eingehängt wird. Das wird es sicherlich geben. Es war wahrscheinlich eher in der Vergangenheit ein Problem. Und deshalb hat sich Linux vielleicht auch nicht ganz so weit verbreitet, beziehungsweise es wurden nicht so viele Anwendungen für Linux geschrieben.
Hm. Ja, okay. Also ist mir nie so bewusst gewesen, aber ich bin auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so der Entwickler. Ich kann zwar so ein bisschen mit Python rumskripten, aber unterm Strich bin ich tatsächlich eher Anwender als Entwickler, glaube ich. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen, um so die Situation von Linux auf dem Desktop zu beschreiben? Ich sehe jetzt nämlich die nicht ganz so schwarz, wie sie manchmal beschrieben wird, sondern denke ich mal, dass es auch größtenteils an der Verbreitung von Windows ganz einfach liegt oder von anderen Betriebssystemen, während ich persönlich bei Linux deutlich die Vorteile sehe, schon alleine, weil dort sehr viel Entwicklung ist, was die Usability angeht. Also ich sitze tausendmal lieber an einem Linux-Desktop mit KDE oder GNOME oder ähnlichem, anstatt an einem Windows-Desktop, ganz einfach, weil ich viel mehr Möglichkeiten bei der Benutzung habe.
Ja, auf jeden Fall. Die Verbreitung von Windows ist auf jeden Fall ein großes Problem für Linux und natürlich auch einfach die Tatsache, dass im Grunde kaum jemand was anderes kennt. Ein Computer ist für den normalen Anwender ein Computer und der funktioniert einfach. Und es ist im Grunde völlig egal, was darauf läuft. Die meisten wissen weder, was ein Browser ist, noch was ein Betriebssystem ist.
Ja, klar, da ist halt wieder der Punkt, ne? Was der Bauer nicht kennt, das hat er nicht. Und der Bauer kennt halt nur mal Windows und kein Linux und wird halt darauf auch ewig bleiben, wenn keine inneren oder äußeren Einflüsse dazukommen. Das ist, ja, ist halt einfach so. Und die Frage, die sich aber auch noch wieder stellt, es ist ja in den letzten Jahren auch, ja, trotzdem hat sich die Situation verbessert, auch bei Windows oder Mac. Wenn man wirklich nur diese Standardsachen macht, ist es fast egal, auf welchem System man ist, aus meiner Meinung her. Da ist es schon wieder so ein bisschen der, ja, philosophische Ansatz oder missionarische Ansatz, denn zu sagen, ja, komm, geh doch mal auf Linux, da kannst du vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Und ich habe dann quasi auch meinen inneren Frieden gefunden, indem ich jemanden geholfen habe, auf Linux zu gehen und ihm vielleicht die Welt ein wenig anders zu zeigen, als er sie kennt. Es ist nicht ganz leicht. Also, und die Frage ist halt auch, ja, also manche möchten das ja vielleicht auch gar nicht, dass ihr tolles Linux so sehr publik wird, weil den hat es ja jeder, denn es ist ja nicht mehr so cool, da muss man sich ja andere neue Spielzeuge suchen. Das ist nicht so einfach zu sehen.
Das ist nicht schlimm, dann kann man immer noch BSD nehmen, dann gehört man immer auf jeden Fall zu einer Minderheit.
Ja, haben die schon vernünftige Treiber jetzt, ne?
Die haben ja irgendwie eine Linux-kompatible Schnittstelle in den Kernel gebaut.
Ah, super, weil irgendwie, ich höre meistens nur in irgendwelchen ominösen Podcasts von FreeBSD und BSD-Sachen und mein letzter Stand war, ist ja, lübt, aber irgendwie ist Treiber nicht so ganz der gute Fall, aber sie arbeiten fleißig dran.
Die ärgern sich, ist das System, die nicht für BSD verfügbar ist.
Da gibt es Lizenzinkompatibilitäten, glaube ich, oder?
Nee, das ist einfach, dass Strukturen des Kernels verwendet werden, die unter BSD einfach nicht verfügbar sind.
Eieiei.
Das hat der Leonard Pöttering extra so gemacht, weil, hat er gesagt, BSD braucht kein Mensch.
Ja, und nicht schlecht. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist, seid ihr leicht missionarisch noch veranlagt? Habt ihr es aufgegeben? Oder wie haltet ihr das mit so, also versucht ihr immer noch den, bei bestimmten Leuten so, na, wie wär's? Mal ausprobieren, hier, neu, frisch. Kann ich dir sogar ein bisschen helfen beim Bierchen abends? Und, oder wie handhabt ihr das so?
Ja, wenn das Gespräch da drauf kommt, dann ja. Aber die meisten so in meinem Umkreis wissen, dass ich nur, ne, nur noch auf Linux setze. Und weiß nicht, die sehen das noch immer noch so mit ein bisschen Respekt. Soll ich da jetzt noch sagen? Klar, wenn jemand was wissen will, bin ich dabei. Ja, also dann helfe ich ihm, guck mir das Ding auch an, probiere erstmal selber, ob es überhaupt funktioniert mit irgendeinem USB-Stick oder mit einer Live-CD und erkläre ihm dann, probiere zu erklären. Wenn derjenige sich darauf einlässt, okay, ansonsten lassen wir es eben.
Teilweise ja, also ich habe keine Lust mehr, großartig Windows und macOS zu unterstützen. In Form von Hilfeleistungen. Von daher, in der Hinsicht bin ich schon teilweise nicht missionarisch.
Ich habe es aufgegeben, zu Leuten zu gehen und zu sagen, benutze jetzt Linux, ich mache das jetzt anders, ich warte darauf, bis sie kommen.
Auch nicht schlecht.
Ja, oder wenn die sagen, ja, oh scheiße, muss schon wieder neu aufsetzen, hat mir da wieder einen Trojaner eingefangen oder was, dann sage ich, ja, keine Probleme mit, ne? Schick mir die E-Mail, wo das Zeug drin ist, ich mache sie dir auf, gar kein Thema. Dann wirst du da mit großen Augen angeguckt, hä? Naja.
Ja, für solche Fälle habe ich was Schönes entdeckt, das AEK, das schöne Windows Automatic Install Kit, da kann man das Ganze mal wenigstens ein bisschen beschleunigen, wenn man es mal braucht.
Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Es sei denn, euch fällt noch irgendwas zum Thema ein?
Nee, mir also nicht.
Mehr Linux, mehr gut.
Ja, mehr Linux.
Wer nicht hören will, muss fühlen, ganz einfach.
Genau, und ich sag mal, unterm Strich haben wir festgestellt, die Kernel-Entwickler sind nicht schuld. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Also zumindest sind diese Schmerzen bei mir als Anwender nie angekommen. Das mag sein, dass die Distributionsbauer das vorher abgefangen haben, aber wenn sie das getan haben, dann haben sie es gut gemacht. Ich zumindest als Anwender, ob ich nun Pulse Audio verwende oder ich benutze Alsa oder ähnliches, das funktioniert. Und ob es da mal Umstellungsschmerzen gab, das mag vielleicht so gewesen sein, Wachstumsschmerzen, wie auch immer, aber die sind zumindest nicht bei mir als Anwender angekommen.
Sie werden sicherlich einige Dinge blockiert oder verlangsamt haben, aber ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben, Linux zu töten.
Ja, das sowieso nicht. Na gut, dann sage ich euch vielen, vielen Dank für das super Gespräch. vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Hörer so ein bisschen die Angst nehmen vor dem, was der Geist da heraufbeschworen hat. Der Geist ist, der Zug für Linux auf dem Desktop ist abgefahren. Ich sehe das auch nicht so. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, dass man sagt, es muss gar nicht mehr so ein Betriebssystem für alle geben, sondern es gibt da irgendwo eine Koexistenz, und es gehört sicherlich auch zum Gedanken von Open Source und Freiheit, dass man sagt, okay, derjenige, der nicht will, der muss halt was anderes nehmen. Also euch dreien, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, und Danny darf seinen Abschlussspruch bringen.
Immer ein Bit über Null halten.
Richtig. Danke euch.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Danke an Dirk, Danny, Yannick und Sebastian für diesen wirklich informativen Talk. Leider sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls auch ihr einmal Lust habt, bei uns mitzumachen, besucht uns in sozialen Medien, hinterlasst uns einen Kommentar in unserem Blog oder schickt uns einfach eine E-Mail an info@radiotux.de. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Weiter geht es jetzt hier mit Sweet Dream von Lamars. Genießt die Zeit, tut nichts, was wir nicht auch tun würden, und bis zum nächsten Mal. Sweet.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.